ARD.
SWR Kultur. Forum. Von Thanks bis Gott sei Dank, wie wertvoll ist Dankbarkeit? Am Mikrofon Marion Theis. Wie sagt man da? Danke, natürlich. Schon Kleinkinder lernen die Bedeutung von Danke sagen beim Umgang miteinander. Danke zu sagen ist ein Gebot der Höflichkeit, vielfach zur Floskel verkommen, manchmal eine Frage der Haltung. Psychologen sagen, wer dankbar ist, lebt zufriedener. Sich dankbar zeigen zu müssen, kann aber auch eine Zumutung sein. Inwiefern taugt Dankbarkeit als Kitt der Gesellschaft? Wann läuft Dankbarkeit ins Leere und müssen Kinder ihren Eltern dankbar sein? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind die Neurowissenschaftlerin und Lernforscherin Professor Dr. Michaela Brum-Badry von der Universität Trier, der Historiker Professor Dr. Jürgen Dinkel von der Universität Leipzig und die Philosophin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Ina Schmidt. Merci, obrigado, thank you, danke. Frau Schmidt, nehmen Sie groß Notiz davon, wenn jemand Danke zu Ihnen sagt?
Das kommt sehr darauf an, wer das ist, in welcher Situation und wie. Und ich fürchte, das ist genau die Situation, in der wir uns wahrscheinlich alle mit dieser Dankbarkeit beschäftigen, dass es immer so sehr darauf ankommt. Aber ich nehme es durchaus zur Kenntnis und nehme es vielleicht aber sogar noch mehr zur Kenntnis, wenn es fehlt.
Das wollte ich gerade sagen. Das fällt richtig auf, wenn jemand nicht Danke sagt, ne?
Ja, zumindest wenn es so gedankenlos vergessen worden ist. Also man so den Eindruck hat, es spielt gar keine Rolle. Also das ist tatsächlich etwas, was mir auffällt.
Und es fällt unangenehm auf, oder?
Ja, es fällt zumindest auf als etwas, was hinterfragt werden will. Also es gibt natürlich auch vielleicht sogar gute Gründe, warum in bestimmten Momenten nicht so dankbar reagiert wird, wie ich es vielleicht gerne hätte oder erwartet hätte. Aber ich glaube trotzdem, dass es immer etwas ist, was einen erstmal zumindest überrascht und eher negativ, ja, zumindest das überprüfen lässt, was man vielleicht gedacht hätte, was angemessen gewesen wäre.
Sie denken aber wahrscheinlich nicht über jedes Danke nach, das Sie selbst sagen, oder?
Jetzt ist ja die Frage, ob ich tatsächlich darüber nachdenken sollte oder darüber nachdenken muss, wenn ich Danke sage. Oder, und Sie haben es ja gerade in der Anmoderation auch schon gesagt, ob es etwas ist, was ich gelernt habe, was mir zur Gewohnheit geworden ist, was in bestimmten Momenten eben gar keinen Gedanken mehr wert ist. Und das finde ich eben gerade im Moment auch wichtig, sich zu überlegen, in welchen Momenten ist es angebracht, wo ist es vielleicht auch tatsächlich zu einer Hülse geworden, die in dem Moment etwas betont, was vielleicht gar nicht angebracht oder gar nicht notwendig ist, weil es kein Moment ist, in dem ich tatsächlich wirklich dankbar bin.
Es ist ein lobenswerter Brauch. Wer was Gutes bekommt, der bedankt sich auch. Ein Zitat von Wilhelm Busch. Ist Danke sagen eine Selbstverständlichkeit, Herr Dinkel?
Ob es eine Selbstverständlichkeit ist, weiß ich nicht. Die meisten, denke ich, lernen es in ihrer Erziehung, sich in bestimmten Situationen zu bedanken. Und dadurch wird es für die meisten Menschen zu einer Selbstverständlichkeit.
Würden Sie sagen, dass gefaltete Emoji-Hände oder so ein abgekürztes Thanks genauso wertvoll ist wie ein ausformuliertes Dankeschön?
Es kommt auf die Situation an und bei wem man sich bedankt. Ich denke, bei Jugendlichen wirkt es genauso oder wird es genauso wahrgenommen.
Achtsamkeitstrainer und Psychologen singen ja ein Loblied auf die Dankbarkeit. Warum sollten wir dankbar sein, Frau Brum-Badry?
Es gibt halt sehr viele positive Effekte, die verknüpft sind mit der Dankbarkeit. Ja. Wir haben sehr viele neuronale Effekte und sehr viele Effekte, die positiv aufs Leben wirken. Die Neurotransmitter sind da ganz entscheidend. Ja. Dann natürlich die Motivation, die durch Neurotransmitter auch stimuliert wird und so weiter. Also es gibt sehr viele positive Effekte, die auch hochgradig statistisch korrelieren mit depressionsbezogenen Interventionen. Also das heißt, wir haben bei Dankbarkeit tatsächlich, bei Menschen, die dankbar sind, tatsächlich ein geringeres Maß an Depressionen beispielsweise und so weiter. Es gibt eben sehr viele Effekte da. Ja.
Also sollten wir alle ein bisschen dankbarer sein. Es ist aber tatsächlich so, dass wir Deutschen eher als nölig, besserwisserisch und tendenziell unzufrieden gelten. Ist denn Undankbarkeit vielleicht etwas typisch Deutsches?
Also die Deutschen gelten ja als besonders sachlich. Ja. In vielen empirischen Studien können wir nachweisen, dass wir ein starkes Maß an Sachlichkeit haben, an Pflichterfüllung, an Bescheidenheit. Also an Mäßigung von positiven Effekten und Affekten. Ja? Also es gibt so eine Skala für Expressivität und wir sind halt nicht besonders expressiv. Das heißt, wir sind sehr zurückgenommen in den Emotionen und so wird es auch kommuniziert, also im kulturellen Vergleich. Ja? Und das ist natürlich unheimlich schade, weil wenn wir uns andere Kulturen angucken, da spielt Dankbarkeit ja eine wesentlich stärkere Rolle und wird sofort dann auch kundgetan und damit einhergehend eben auch haben wir diese ganzen positiven Effekte. Ne?
Ich finde die Überlegung interessant, wie expressiv Dankbarkeit an der Stelle sein muss, weil es tatsächlich ja auch sowas wie eine sehr leise Tugend, wenn man will, sein kann. Also es ist ja auch die Überlegung, was ist denn eigentlich gemeint, wenn ich da diese Dankbarkeit einfordere? Also ist es tatsächlich sowas wie ein emotionaler Zustand? In der Pflichtethik spricht man ja auch durchaus von Dankbarkeit, wo es dann eben tatsächlich ja darum geht, sich zu überlegen, wie handle ich entsprechend einer bestimmten kultivierten Form von Dankbarkeit? Da würde ich sagen, da sind wir Deutschen vielleicht manchmal gar nicht so schlecht drin. Aber auch die Idee der Bescheidenheit oder der Demut oder dieser Idee, dass man sozusagen ein Geschenk empfängt, für das man sich nicht ständig lautstark bedanken kann, aber trotzdem im Inneren eine Dankbarkeit als Haltung sozusagen auch durchs Leben tragen kann, wäre ja etwas, was gar nicht unbedingt mit dem, was wir jetzt den Deutschen oder uns Deutschen zusprechen, sozusagen in die Konkurrenz treten muss. Ich frage mich halt immer nur, ob diese positive Konnotation, mit der wir uns offenbar so schwer tun, gelöst wird, indem wir sie sozusagen einfordern. Also sollten wir dankbarer sein? Also die Frage, funktioniert das überhaupt, dass wir Dankbarkeit als so eine Form von Imperativ oder moralisches Gebot formulieren? Oder sollten wir nicht vielmehr dafür sorgen, dass diese Erfahrung irgendwie machbarer oder uns näher liegen? Also indem wir vielleicht andere Aspekte betonen, die uns Freude machen, die uns im Leben vielleicht Dinge genießen lassen, die uns irgendwie andere Erfahrungen zur Verfügung stellen.
Ja, es geht ja nicht um diesen Imperativ, dankbar sein zu müssen, sondern es geht einfach darum, in der positiven Psychologie sprechen wir über Charakterstärken. Dankbarkeit ist eine große Charakterstärke, das bewusste Erkennen, ja, und Wertschätzen positiver Aspekte im Leben. Und dann eben verbunden mit diesem Nicht-Selbstverständlichen, also dass wir es nicht für selbstverständlich nehmen, dass jemand in einer spezifischen Art handelt beispielsweise. Und diese Kombination, also dieses Erkennen und Wertschätzen und dann eben auch Empfinden und Ausleben von Dankbarkeit. Also auch Dankbarkeit dann eben zu zeigen nach außen und nicht nur im Inneren zu reflektieren. Das eben hat ungeheuer viele positive Effekte, die man natürlich in seinem Leben stärken kann. Ja, es geht ja nicht darum, alles immer positiv und es geht aber um ein ausgeglichenes Verhältnis. Also wir sprechen von einem Negativity Bias, wir haben alle etwas eine leichte negative Verzerrung in der Wahrnehmung. Das kann man ja auch gesellschaftlich sehen, ja, überall. Und diese negative Verzerrung eben aufzuheben, indem man einfach sagt, ja, ich kann aber auch selber in meinem Leben etwas dafür tun, dass es mir besser geht. Ja.
Ich würde gerne zwei Punkte sagen. Einmal zu der Frage, sind die Deutschen undankbarer, und einmal zur empirischen Messbarkeit von Dankbarkeit. Die Frage, sind Deutsche undankbarer als andere, finde ich hochproblematisch, weil in der Geschichte der Dankbarkeit, also ausgehend ist natürlich immer der Undank. Undank ist ein sehr, sehr starker Vorwurf an eine Person oder an eine Personengruppe, dass sie sich nicht an gesellschaftliche Konventionen hält oder dass sie eine empfangene Wohltat nicht erkennt oder nicht erwidert. Und wenn man in den letzten 250 Jahren zurückschaut, dann wird der Vorwurf der Undankbarkeit gegen bestimmte sozialen Gruppen immer wieder benutzt, um diese Gruppen auszugrenzen. Also im späten Kaiserreich wurden Sozialdemokraten und Sozialisten als undankbar markiert, als undankbare Gruppe sozusagen, die mehr will, als ihnen zusteht. Beim Marshallplan wurden Sozialdemokraten als undankbar markiert, weil sie sich sozusagen kritisch gegenüber bestimmten Einflussnahmen äußerten. Nach der Wende und bis in die Gegenwart wird Ostdeutschen der Vorwurf gemacht, sie seien undankbar für die empfangenen Wohltaten der Transformation. Migranten wird der Vorwurf der Undankbarkeit gemacht, Arbeitslosen. Damit geht eigentlich meistens eine Abwertung einer bestimmten Gruppe einher. Also ich glaub überhaupt nicht, dass man bei so einer Gruppe irgendwie feststellen kann, ob sie dankbarer oder undankbarer sind, sondern die Frage müsste eigentlich sein, wer erhebt diesen Vorwurf, dass eine bestimmte Gruppe undankbarer ist als andere und welche Motive stecken dahinter? Wir haben ja alle noch das Gespräch von Trump, Zelensky und Vance im Hinterkopf sozusagen. Wo, Vance Zelensky massiv vorwirft, er sei undankbar und er solle sich endlich mal bedanken. Niemand kann empirisch messen, ob Zelensky dankbar ist oder nicht. Das war ein machtstrategischer Vorwurf und der spiegelt sich im Hinblick auf bestimmte Gruppen in dieser Frage wider. Und was mich noch interessieren würde, sehr stark, jetzt wo ich mal mit einer Expertin spreche, ich habe mir sehr viele dieser wissenschaftlichen Studien angeschaut, wo die positiven Effekte von Dankbarkeit gemessen werden. Die überhaupt die Idee, dass man Dankbarkeit empirisch messen kann, ist relativ neu. Die gibt es erst seit 20, 30 Jahren davor. Ist meines Wissens niemand groß auf die Idee gekommen, dass das überhaupt möglich ist. Und ich verstehe einfach nicht, wie das funktioniert.
Inzwischen können wir Dankbarkeit ganz eindeutig messen. Es gibt ganz valide Messinstrumente. Es ist eine Selbstzuschreibung zunächst mal, ja. Also das heißt, wir können tatsächlich den Menschen selber befragen, bist du dankbar? In Ihrem Beispiel hätten wir jetzt Zelensky selber befragen müssen oder eben Trump oder wen auch immer. Ja, das, was Sie berichten, das ist ja einfach nur eine soziale Degradierung. Man hängt einer Gruppe ein negatives Label an, um sie sozial zu degradieren. Das hat eben auch mit hierarchischen Strukturen zu tun. Aber noch mal zu Ihrer Frage. Also erstens können wir den Menschen selber befragen. Da haben wir ganz valide Ergebnisse, internationale Vergleichsstudien, dutzendfach validiert, also ganz klar. Das Zweite ist, wir können es natürlich auch neuronal messen, durch den Anteil von Cortisol und Adrenalin beispielsweise im Blut und durch den Anteil der anderen Neurotransmitter, nämlich der positiven. Und das Dritte ist natürlich, dass wir Blutuntersuchungen haben, eben in Bezug auch auf das Cortisol und Adrenalin, denn das ist ja kontrainduziert zu Dankbarkeit. Ja. Also wer sehr gestresst ist und sehr viel Angst hat, der hat keine Zeit und keine emotionale Verfasstheit, um dankbar zu sein. Ne? Ach so, ja, und die dritte Möglichkeit sind natürlich EEGs. Wir können ja im EEG ganz klar sehen, ob jemand gerade Freude hat, sehr starke Freude, zum Beispiel durch Alpha-Wellen, die in spezifischer Art und Weise verteilt sind im präfrontalen Kortex, ja, oder ob jemand gerade sehr traurig ist, das können wir ja alles inzwischen nachweisen. Ja.
Also EEG, wenn die Hirnströme gemessen werden, ne?
Genau.
Ja, ich finde das gerade eine hochinteressante Diskussion, an der ich natürlich irgendwie inhaltlich gar nicht wirklich teilhaben oder teilnehmen kann. Was ich nur interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir immer so ganz genau wissen, was Dankbarkeit eigentlich ist. Und diese sprachliche Ebene, auf der wir ja uns oft gar nicht so einig sind, also das haben wir ja jetzt schon mehrfach mitbekommen, dass wir in verschiedensten Kontexten von Dankbarkeit sprechen und eben dann, genauso wie Sie gerade sagten, Herr Dinkel, dass dieser moralische Imperativ da ja dann doch eine Rolle spielt, also so etwas einzufordern, von bestimmten Erwartungshaltungen auszugehen, die dann in Undankbarkeit zumindest sprachlich irgendwie ausgedrückt werden oder als Vorwurf formulierbar werden, die sind ja alltagspraktisch überall präsent. Und dann eben in diesen Diskurs einzusteigen und sich zu fragen, was ist das eigentlich? Bin ich jemandem dankbar? Bin ich für etwas dankbar? Sind da zweistellige oder dreistellige Definitionen am Werk? Was hat das mit Wertschätzung zu tun? Ist das eigentlich das Gleiche? Ich finde, wir haben häufig diese Unterscheidung, wie es zum Beispiel im Englischen ja diese Thankfulness und Gratefulness oder Gratitude gibt. Die gibt es im Deutschen, soweit ich weiß, zumindest gar nicht so stark. Es sei denn, wir nehmen diesen Begriff der Verbundenheit, also als Teil von etwas dankbar für das Leben, als Geschenk oder als Gnade oder wo auch immer. Da kommt noch ein religiöser Aspekt dazu. Also meine Verwirrung sozusagen oder Uneindeutigkeit, die geprüft werden will, fängt eigentlich sozusagen noch viel früher an, sich zu fragen, wann fällt eigentlich dieses Wort? Wann sage ich einem Kind, dass es Danke sagen soll? Wann empfinde ich einen Menschen als dankbar? Und da ist meines Erachtens eigentlich noch, zumindest wenn ich mich so in Gesprächen oder auch in Veranstaltungen oder einzelnen Diskussionen befinde, immer noch sehr viel Uneinigkeit darüber, was es eigentlich bedeutet, dankbar zu sein.
Lassen Sie mich gerade noch mal, bevor wir da in die Details und auch in die Definition reingehen und in das Handeln und wann ist man dankbar und wann nicht und was tut man dann deswegen, noch eine Frage stellen zur empirischen Messbarkeit. Kann man denn nach dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Dinkel, Frau Brumbatri, sagen, ob die Menschen heutzutage undankbarer sind als, sagen wir mal, vor 30 oder 100 Jahren?
Seriös kann man die Frage, finde ich, nicht beantworten.
Ja, bin ich genau Ihrer Meinung, Herr Dinkel, kann man nicht beantworten, weil es diese Messungen wirklich vor 100 Jahren nicht gab. Und auch die Neurowissenschaften ist ja auch eine ziemlich junge Disziplin, die eigentlich erst in den letzten 20 Jahren verstärkt diese Befunde hervorgebracht hat. Ja.
Herr Dinkel,
wir haben keine Vergleichsgruppen aus den vergangenen Jahrzehnten.
Ja, Herr Dinkel, Sie schreiben ja an einer kurzen Geschichte der Dankbarkeit. Müssen wir Ihnen dafür dankbar sein? Und wenn ja, warum?
Dafür muss mir niemand dankbar sein. Das mache ich, weil es mich interessiert und weil es Teil meines Jobs ist. Was man, glaube ich, rückblickend sagen kann, ist, es gibt Konjunkturen des gesellschaftlichen Nachdenkens über Dankbarkeit. Im Spätmittelalter spielt Dankbarkeit für gesellschaftliche Selbstverständigung eigentlich keine große Rolle. Über Dankbarkeit wird das Verhältnis des Menschen zu Gott oder der Untertan zum König verhandelt. Also religiöse Menschen müssen Gott dankbar sein. Und das war es dann eigentlich. Um 1800 gibt es eine Explosion des Nachdenkens und Schreibens über Dankbarkeit. In dem Augenblick, wo sich die ständische Gesellschaft zu einer bürgerlichen Gesellschaft wandelt, gibt es plötzlich unzählige Erziehungsratgeber von Knigge, Märchen, Fabeln, Theaterstücke, wo wir feststellen können, innerhalb weniger Jahrzehnte entstehen, ich weiß nicht, Hunderttausende von Schriftstücken, in denen über den Wert und über die Funktionen von Dankbarkeit nachgedacht wird. Es entstehen Ratgeber, die Menschen beibringen, wie sie sich richtig zu bedanken haben in bestimmten Situationen. Und diese Nachfrage und dieses Schreiben, würde ich sagen, ist eine Folge dieses Gesellschaftsumbruchs. Man versucht, soziale Beziehungen neu auszutarieren. Und da ist eben Dankbarkeit ein Mechanismus, um soziale Beziehungen herzustellen, in harmonisches Miteinander zu überführen. Das flaut dann aber wieder ab. Aber im 20. Jahrhundert gibt es eben immer wieder neue Konjunkturen, wo verstärkt über dieses Thema nachgedacht wird. Beispielsweise in den 1970er Jahren gibt es nochmal eine Konjunktur, da kommt es aus der Behindertenbewegung, aus der westdeutschen Behindertenbewegung, die sich ganz explizit gegen bestimmte an sie gerichtete Dankbarkeitsgesten, denen die sich verweigern, die explizit zum Undank aufrufen, um zu sagen, der Zugang, barrierefreie Zugänge, Inklusion ist nichts, für das sie explizit dankbar sein müssen, sondern das ist ihr Recht in diesem Sozialstaat. Und so würde ich sagen, kann man historisch gesehen Zeiten feststellen, wo eine Gesellschaft oder bestimmte Gruppen vermehrt über die Funktionen von Dankbarkeit nachdenken und auch welche sozialen Beziehungen damit verhandelt werden und in denen diese Debatten abflauen. Aber das sagt nichts darüber aus, ob man früher dankbarer oder undankbarer war als heute.
Aber könnten Sie sagen, ob sich derzeit was geändert hat oder in jüngster Zeit was geändert hat an der Art und Weise, wie wir dankbar sind, über Dankbarkeit reden?
Ja, also wir können natürlich insgesamt sehen, dass das sozialkompetenzbezogene Feld natürlich in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch durch die Digitalisierung Schwierigkeiten hat, sich noch so an grundlegende humanistische Prinzipien zu halten oder sich zu orientieren. Ja. Also die Sozialkompetenz der nachwachsenden Generation muss wirklich ganz deutlich in den Blick genommen werden. Wer immer nur beschäftigt ist mit digitalen Medien, der hat eben eine Einbuße hinsichtlich der sozialen Kompetenz, weil die Interaktion ja nie direkt, nie menschlich ist, sondern immer nur indirekt. Wir sprechen von sekundären Interaktionen. Oder es bezieht sich auch auf die ganze Gesellschaft. Wenn Menschen nur noch sekundäre Kontakte haben, dann nimmt natürlich auch diese sozialkompetenzbezogene Kompetenz ab. Das muss man ganz deutlich sagen.
Also Internet.
Wobei ich nicht sagen gegen Internet. Es ist nicht zu sagen gegen Internet, aber man muss einfach sehen, dass je mehr Primärkontakt, das heißt, je mehr Kontakt wir tatsächlich zum Menschen haben, zum Menschen, ja, den Kern des Menschseins empfinden können im anderen, ja, desto deutlicher auch natürlich die Verbundenheit und desto deutlicher ist auch, dass man sieht, dass irgendwas nicht selbstverständlich ist, was der andere tut.
Und die Verbundenheit spürt man je mehr, desto näher einem der Mensch auch körperlich ist? Oder kann das genauso sein, wenn man mit jemandem chattet?
Ja, also im digitalen Kontakt ist ja immer das Problem, dass natürlich die Interaktion immer gehemmt ist durch die Präsenz von Kamera und Technik und dass man auch die ganze Körpersprache nicht sieht, ja. Auch der Blickkontakt ist ja eingeschränkt und so weiter. Das heißt also, wir haben nie den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch.
Ich würde das ein bisschen differenzierter sehen. Zum Beispiel hat die Corona-Pandemie doch sehr deutlich gezeigt, dass gerade in der Frühphase, als man noch nicht ganz genau wusste, wie gefährlich der Virus ist, es eigentlich eine Explosion der Dankbarkeit gab, wo Leute vor Geschäften Danke hingeschrieben haben, wo vor Pflegeheimen, Altenheimen sich bei Leuten bedankt wurde, bei den Menschen, die sich da diese Gefahr ausgesetzt haben. Es gab ja unzählige Fernseh- und Radiosendungen, auch wo Leute sich zu Wort melden konnten, um sich bei Menschen, die sie eigentlich persönlich gar nicht kannten, zu bedanken, weil sie eben diese Institution am Laufen gehalten haben.
Ja, das war natürlich ein kompensatorischer Effekt, ja, durch die große Sehnsucht nach sozialer Nähe. Ja. Natürlich, das ist ja klar. Das in Krisenzeiten, wenn wir etwas Spezifisches begehren, eben wie bei in der Corona-Zeit die Nähe von Menschen, ja, dass dann natürlich solche Effekte auftreten, ja klar.
Aber es ist doch genau in dem Moment auch nicht unbedingt nur eine Sehnsucht, sondern auch ein Erleben gewesen. Also dass es tatsächlich darum ging, Dinge festzustellen, die uns so als existenzielle Kostbarkeit überhaupt erst gewahr geworden sind in dem Moment, in dem sie nicht mehr so selbstverständlich stattgefunden haben. Und ich würde auch gerne noch mal ganz kurz noch einmal zu den Sozialkompetenzen. Also ich bin ja auch relativ viel in Schulen unterwegs. Und wenn ich das vergleiche, also was dort auch an Bemühungen, natürlich unter schwierigen Bedingungen und auch sehr viel größeren sozialen Unterschiedlichkeiten als die, die ich jetzt vielleicht aus meiner Schulzeit in Erinnerung habe, aber was dort auch an Bemühungen stattfindet, zu diesem sozialen Miteinander in Praktiken anders miteinander umzugehen, als ich das jemals erlebt habe, wo also Klassenregeln und Gesprächsrunden und Klassenräte und all diese Dinge stattfinden, die gerade die Kinder und Jugendlichen im Moment mit Praktiken konfrontieren und sie sogar auch einfordern, auch wenn es nicht immer funktioniert, die weit über das hinausgehen, was ich aus meiner Schulzeit kenne, weil es dort eben sehr viel mehr darum ging, bestimmten Strukturen zu folgen und vielleicht Danke zu sagen, weil man es irgendwie so gewohnt war, aber weil es viel weniger damit zu tun hatte, dass es wirklich eine Reflexion oder ein Empfinden davon gegeben hätte. Also ich glaube, dass im Moment diese Ambivalenzen viel stärker in den Blick genommen werden sollten, dass es tatsächlich ein Sowohl als auch gibt. Also dass dieser vermeintliche Abfall von humanistischer Wertbeziehung, also auch wenn ich zum Beispiel mit jüngeren Kollegen und Kolleginnen unterwegs bin, was dort für ein Wertschätzungsvokabular auftaucht, was zum Teil fast schon so einer Form von Überdankbarkeit für jedes Teilen, für jede Besprechung, die irgendwie ehrlich und offen geführt wird, sich darauf bezieht. Also da nehme ich auch eine ganz andere Entwicklung durchaus wahr, die aber wieder zu demselben Punkt zurückführt, sich zu fragen, ist da drunter so etwas wie eine wirklich empfundene und gelebte Dankbarkeit für etwas, was ich tatsächlich als Praxis, als kulturelle Gepflogenheit, als gemeinschaftliches Vokabular oder sprachliches Miteinander empfinden kann, oder eben ein Weg zu dem, was wir jetzt sozusagen als Verbundenheit und als auch als Selbstwirksamkeitsinstrument stärker in den Blick nehmen können. Also ich finde, da gehen sehr viele Dinge sozusagen parallel weiterhin immer unter dieser Überschrift der fehlenden oder der einzufordernden Dankbarkeit.
Ich würde dazu gerne noch mal was sagen aus historischer Perspektive. Ich glaube, so seit 1900 kann man für jede Generation behaupten, dass sie sich über die Jugend beklagt, dass sie undankbarer wird oder dass sie bestimmte Höflichkeitsfloskeln nicht mehr einhält. Das ist ein bürgerlicher Verfallsdiskurs. Es wird nicht mehr Danke und Bitte gesagt. Bestimmte Höflichkeitsfloskeln nehmen ab. Wenn wir das jetzt diskutieren, stehen wir eigentlich so in einer schönen Tradition von 150 Jahren, sich darüber zu beklagen, dass die Jugend sich anders verhält, als wir es jetzt tun oder uns wünschen würden.
Von Thanks bis Gott sei Dank, wie wertvoll ist Dankbarkeit? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit der Neurowissenschaftlerin Michaela Brumbatri, dem Historiker Jürgen Dinkel und der Philosophin Ina Schmidt. Frau Schmidt, ich würde gerne noch mal einen Gedanken von Ihnen aufgreifen und die Frage in die Runde geben. Wir haben ja gesagt, es gibt auch so ein bisschen einen Hype um die Dankbarkeit. Kann man denn dankbar sein lernen? Oder ist das, wie Sie, Frau Brumbatri, vorhin angedeutet haben, eine Charakterstärke?
Es ist eine Charakterstärke, die man aber natürlich verstärken kann. Neurowissenschaftlich ist es ja so, dass das Gehirn ständig neuroplastisch ausgerichtet ist. Das heißt, wir verändern unser Gehirn ja permanent, ja. Und je nachdem natürlich, auf was man den Fokus richtet, je nachdem werden auch die neuronalen Strukturen gebildet. Also im Grunde ist es eine Charakterstärke, die relativ stabil ist, aber die natürlich beeinflussbar ist. Beispielsweise gibt es Untersuchungen von Emmons, der hat Menschen Dankbarkeitstagebücher führen lassen nach einer 10-wöchigen Intervention zweimal am Tag irgendwas aufschreiben, für das man dankbar ist, ist eben diese Lebenszufriedenheit sehr, sehr stark gesteigert worden. 25% ist für eine psychologische Intervention natürlich schon gut. Und so haben wir sehr viele Effekte. Hier in der Diskussion läuft es immer so über diesen Imperativ. Wir müssen jemanden zwingen, dankbar zu sein oder eben auch nicht. Aus psychologischer Perspektive natürlich ist es auf das Individuum bezogen. Das Individuum, was dankbar ist und was nicht von außen vorgehalten bekommt, dankbar sein zu müssen. Ne? Also wenn jemand tatsächlich dankbar ist, dann hat er eben sehr, sehr viele Vorteile gegenüber jemandem, der eben nicht dankbar ist. Wenn wir jemandem dankbar sind oder wenn wir uns selbst dankbar sind oder wenn wir dankbar sind für die Natur, die Kultur oder was auch immer, wird Dopamin frei. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der die Motivation fördert. Ganz klar, ein Belohnungssystem. Das ist die Erwartung von Glücksgefühlen sozusagen. Mhm. Serotonin wird frei. Serotonin ist ein Stimmungsaufheller, schafft ein höheres Maß an Zufriedenheit, ja. Wenn wir dafür dankbar sind, dass wir Freunde haben, dass wir in einer guten Nachbarschaft wohnen, dass wir in Sicherheit sind, dass wir im Frieden leben. Ja. Und das Allerwichtigste aus meiner Perspektive ist, dass wir ja links und rechts in der Schläfe so kleine mandelförmige Strukturen haben, das ist die Amygdala. Und die Amygdala steht eben für Stress und für Angst. Da wird sie besonders stark aktiviert. Wenn wir aber dankbar sind, wird die Amygdala beruhigt. Also wir haben reduziertes Stress- und Angstempfinden dann. Das ist natürlich hochinteressant. Mhm. Und damit einher gehen ja viele psychologische Faktoren dann, beispielsweise Resilienz. Weniger Stress führt eben auch zur Resilienz. Das Cortisol-Level wird beruhigt und so weiter und so weiter. Also wir haben sehr viele positive Effekte von Dankbarkeit.
Ich würde dazu gerne was sagen, weil Emmons und Dankbarkeitstagebücher die Stichworte gefallen sind. Und vielleicht erstmal als Disclaimer, ich habe überhaupt nichts gegen Dankbarkeit. Ich bin froh über dankbare Menschen und wenn es Menschen dadurch besser geht, umso schöner. Ich finde aber, diese Dankbarkeitstagebücher muss man sehr ambivalent betrachten, weil sie zielen eben darauf ab, dass es dem einzelnen Menschen besser geht und sie stehen in zwei Traditionen. Das ist einmal die Tradition der religiösen Selbstvergewisserung, also religiöse Dankbarkeitstagebücher in dem Sinne gibt es schon seit Hunderten von Jahren, also als religiöse Pflichtübung, sich ein- oder zweimal am Tag seines Glaubens zu versichern. Und sie stehen andererseits aber in der Tradition eines, wenn man es so nennen will, neoliberalen Wettbewerbsdenkens, wo es eben darum geht, Gesellschaft als Wettbewerb zu denken.
Also das sehe ich absolut nicht so.
Ja. Das können Sie gleich dagegen argumentieren. Ja. Ich will nur kurz meinen Gedanken ausführen. Ja. Und die Idee dahinter ist, sich durch verschiedene Psychotechniken für diesen Wettbewerb zu rüsten und zu festigen oder eben auch resilient zu werden, wo es eben darum geht, in sich selbst Gefühle oder sich zu stärken, ohne dass es zwangsläufig noch auf ein Gegenüber ausgerichtet ist. Und ich habe mir mehrere dieser Dankbarkeitstagebücher angeschaut. Die drehen sich letztendlich um den Einzelnen, der Dankbarkeit entwickeln soll. Es gibt solche Sätze, da steht drin, es ist egal, ob du 50, 500 oder 50.000 Euro auf dem Konto hast, du kannst für alles gleichermaßen dankbar sein und dafür Energie für dein Leben generieren. Und da würde ich erstens sagen, es macht einen großen Unterschied, ob ich 50.000 oder 500.000 Euro auf dem Konto habe. Damit habe ich auch ganz andere materielle Grundlagen, um mit Krisen umzugehen. Das heißt, die Verantwortung für ein glückliches und dankbares Leben wird auf das Individuum zurückverlagert. Man ist selbst dafür verantwortlich, was zum Teil sicherlich stimmt. Die Frage nach übergeordneten Systemen und Rahmenbedingungen gerät dadurch meines Erachtens aber sehr schnell außer Acht.
Also man dreht sich zu sehr um sich selbst, meinen Sie, ne?
Es gerät außer Blick, dass man eben manche Dinge gar nicht selbst oder nur zu einem sehr kleinen Teil verändern kann und manche, wie will ich sagen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine größere Diskussion bedürfen. Vielleicht auch eine größere soziale Organisation, um Dinge zu verändern, dass man nicht alles dadurch verbessern kann, wenn man eben nur in sich selbst diese Energien erzeugt, obwohl ich dagegen gar nichts habe.
Aber die, also ich würde auch sagen, die Haltung, also wenn wir jetzt tatsächlich einmal sagen, die Dankbarkeit verstehen wir jetzt hier in der letzten Gesprächsrunde jetzt eher als Haltung, dann geht es ja auch weniger darum, etwas verbessern zu müssen, sondern dankbar zu sein oder es zu lernen dafür, was ist. Also sich eben gerade nicht darauf einzulassen, in diesen Veränderungsmodus einzusteigen, sondern vielleicht eine eher empfangende Haltung einzunehmen und offen zu sein, auch für das, was sich möglicherweise nicht verbessern lässt. Also die Stoiker, würde ich sagen, kann man durchaus auch historischer in die Reihe derer einreihen, die solche Reflexionen am Ende eines Tages für sich schon als Praxis entdeckt haben und darin aber eben nicht diesen Veränderungswillen zu integrieren, sondern zu sagen, welche Form der Gelassenheit im wahrsten Sinne des Wortes steht mir eben zur Verfügung, das zu akzeptieren, was ich vorfinde, was ich annehme und akzeptieren und eben im Sinne des, was steht in meiner Macht Gedankens, dann so anzuerkennen, dass es die Quelle für eine ganz große, also wirklich eine existenzielle Form von Dankbarkeit sein kann, die genau diesem Gesetz eben gerade nicht folgt. Also das, glaube ich, das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen nicht so sehr die Frage der Methode, sondern die Frage desjenigen oder derjenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigt.
Ja, ich also möchte vielleicht noch ganz kurz, Herr Dinkel, was Sie vorhin gesagt haben, ich sehe das überhaupt nicht so. Es steht nicht in der Tradition der religiösen Mystiker oder so. Es steht ganz eindeutig in der psychologischen Tradition. Es geht zurück auf Wilhelm Wundt, der die Introspektion in die Psychologie gebracht hat, ja, in Leipzig, in seinen Forschungslaboren, dass man in sich hineinschaut und durch die Selbstreflexion letztendlich auch Selbsterkenntnis gewinnt. Und das höchste Maß des Selbsterkenntnisses ist natürlich sehr häufig auch korreliert mit dem Selbstwertgefühl, dem Selbstempfinden. Also ich sehe überhaupt keine religiösen Verbindungen mit Dankbarkeitstagebüchern. Und zu dem Optimierungsaspekt, ich verstehe absolut, was Sie sagen. Natürlich könnte man es so interpretieren. Also bei den Beispielen, die Sie genannt haben, da geht es meines Erachtens eher um esoterischen Machbarkeitswahn. Darum geht es mir ja überhaupt nicht.
Also okay, ich würde noch gerne ein was klarstellen. Also diesen Bezug zu religiösen Dankbarkeitstagebüchern, da sehe ich die Kontinuität nur darin, dass es die Praktik des täglichen Aufschreibens gibt. Also des täglichen Reflektierens des eigenen Lebens und das schriftlich festzuhalten. Also diese Form der Tagebücher, die gibt es schon sehr lange.
Ja, aber Selbstreflexion, ich bin ja auch Lernforscherin, also Selbstreflexion ist natürlich der optimale Weg, ja, um tatsächlich sich als Mensch weiterzuentwickeln, das muss man ganz deutlich sagen. Ja. Ich habe sogar eine Studie dazu gemacht, über den Zusammenhang von Reflexionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit, ja, Leistungsmotivation. Und da haben wir ganz klare Effekte gefunden. Die Menschen, die am besten über sich reflektieren können, am intensivsten mit sich selbst kohärent sind, die haben auch die höchsten Leistungspotenziale.
Die Autorin Aurelie von Blazewicz hat sich kürzlich in der Süddeutschen Zeitung über diese Dankbarkeitstagebücher aufgeregt. Sie seien eine perfide Anleitung, vor allem für Frauen, sich selbst zu belügen und klein beizugeben. Und sie fragt sich, wo bleibt die Wut?
Ja, hat sie das Grundprinzip nicht verstanden in der positiven Psychologie. Ehrlich.
Aber dämpft Wut denn Dankbarkeit den Ansporn und den Willen? Also da würde ich nochmal in Richtung von Herrn Dinkel, glaube ich, auch fragen, etwas in unserem Leben, in der Welt zu verändern und zu verbessern? Wenn man sagt, mir selber geht es jetzt besser, weil ich irgendwie meine Dankbarkeitsrituale gemacht habe und dann brauche ich nicht mehr rauszugehen und zu sagen, Leute, so funktioniert das nicht, ich muss mich irgendwie politisch engagieren zum Beispiel.
Das politische Engagement ist ja in einem anderen Gefühl verhaftet, ja? Nämlich in der Hoffnung. Hoffnung ist ein zentrales Gefühl auch, neben der Dankbarkeit, eines der zentralen Gefühle, um sich selbst zu stärken. Hoffnung ist eine Emotion, die zukunftsgerichtet ist. Dankbarkeit ist eine Emotion, die gegenwarts- oder vergangenheitsgerichtet ist. Wir sind dankbar für etwas, was wir empfangen haben. Wir sind dankbar für den Moment jetzt, in dem wir hier in Frieden leben. Und Hoffnung wird häufig auch falsch verstanden. Hoffnung ist nicht, ich habe irgendeine Hoffnung, setze mich dann aufs Kanapee, schicke den Wunsch ans Universum und das war's. Ja? Hoffnung ist gleichzeitig natürlich verbunden mit einem Aktionspotenzial. Das heißt, ich kann das Bestmögliche erwarten für meine Zukunft, wenn ich bereit bin, das Bestmögliche dafür zu geben. Ja?
Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Ich hatte es ja gesagt, so um 1800 gibt es diese Explosion des Nachdenkens über Dankbarkeit. Und ein gemeinsamer Nenner ist, einmal Dankbarkeit wird definiert als man erkennt, dass man eine Wohltat erhält von jemandem, dass man sie erinnert und dass man sie erwidert. Das ist einmal die enge Definition und dann soll Dankbarkeit oder dieses Einüben von Dankbarkeit zwei Funktionen erfüllen in der bürgerlichen Gesellschaft, in deren Traditionen oder wir teilweise noch stehen. Und das ist einmal, es geht darum, gesellschaftliche Hierarchien zu akzeptieren. Also das wird eingeübt, indem eben klar ist, wer sich bei wem zu bedanken hat. Und das andere ist, Also gesellschaftliche Hierarchien oder Machtverhältnisse werden nicht in Frage gestellt, sondern die sollen akzeptiert werden. Und zweitens sollen sie in ein harmonisches Miteinander überführt werden. Also es geht nicht darum, grundlegend Dinge zu verändern. Es geht darum, Unterschiede zu akzeptieren, aber ein harmonisches Miteinander einzuüben. Und das ist sozusagen die Grundidee, wieso Dankbarkeit plötzlich für die bürgerliche Gesellschaft so wichtig wird. Die bürgerliche Gesellschaft ist keine revolutionäre, also die will den Adel begrenzen, aber danach will sie eigentlich selbst keine großen Diskussionen über Veränderungen. Also der große Gegner des Bürgertums ist die Sozialdemokratie und Sozialisten. Mhm. Und die sollen eben Dankbarkeit üben, um sozusagen die bestehenden Hierarchien zu akzeptieren. Aber man will eben harmonisch miteinander leben.
Genau, und Sie sagen, heute sind diese Gruppen, die das trifft, dann zum Beispiel Sozialhilfeempfänger oder Geflüchtete, es geht darum, Hierarchien festzulegen. Von Harmonie ist da aber dann nicht mehr wirklich die Rede, ne?
Doch, eben indem man jemanden auffordert, dankbar zu sein, wird eigentlich gleichzeitig, soll der Impuls unterdrückt werden. Das ist zumindest mein Eindruck, weitergehende Forderungen zu stellen oder sich noch zu beschweren. Wieso hat man nicht mehr bekommen? Wieso sind damit Bedingungen verknüpft?
Ja, wenn man die Dankbarkeit jetzt gestern erwartet.
Spiel, Frau Schmidt.
Ja. Aber es ist ja jetzt tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe, dass wir hier von zwei völlig unterschiedlichen Dankbarkeitskonstruktionen sozusagen sprechen. Auf der einen Seite steht da dann ja auch tatsächlich bei Herrn Dinkel, wenn Sie es jetzt so beschreiben, sozusagen eine Nutzen, eine Kalkulation dahinter. Also der Wunsch, dass diese Dankbarkeit zu etwas führen soll. Und das ist dann eben von einer bestimmten übergeordneten Gruppierung oder der herrschenden Klasse oder jemanden, der in der Machtposition ist, diese Dankbarkeit überhaupt so zu bewerten, in irgendeiner Form auch institutionalisiert oder in Regeln oder moralische Imperative gekleidet. Und auf der anderen Seite sprechen wir eben von der Dankbarkeit als einer bestimmten Sicht oder Haltung auf die Welt, die sozusagen uns mit unzumutbaren Vergänglichkeiten und all diesen Dingen konfrontiert, mit denen wir gerade auf dieser ökonomisch oder eben so konstruierten Art und Weise gar keine Antworten finden können. Deswegen glaube ich, haben wir eben auch in diesem Diskurs über Dankbarkeit automatisch diese Kontroverse, weil es eigentlich zwei verschiedene Begrifflichkeiten oder auch zwei verschiedene Ideen von Dankbarkeit sind, die da miteinander rangeln. Und da wäre ich, also ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht alternative Begrifflichkeiten gibt, aber wäre ich doch sehr dafür, dass man das versucht, auch auseinanderzuhalten, damit eben diese beiden Bereiche auch in ihrer Problematik oder in ihrer Bereicherung sich gar nicht in der Form irgendwie in die Quere kommen müssen.
In der psychologischen Definition von Dankbarkeit, in der positiv-psychologischen Definition von Dankbarkeit, da geht es nicht um Zurückgeben und verpflichtet sein oder solche Sachen. Es geht um das bewusste Erkennen und Wertschätzen positiver Aspekte im Leben, die eben nicht selbstverständlich sind. Ja, also einfach den Fokus zu öffnen auf irgendwas, was mir im Leben begegnet, was dann eben als nicht selbstverständlich erkannt wird und da, wo man einfach eine innere Freude dann hat und diese Emotion, ich bin froh darüber, dass ich das und das in meinem Leben habe. Ja?
Lassen Sie uns trotzdem nochmal in Anbetracht der Zeit, wir sind eigentlich fast schon durch, einen wichtigen Punkt noch ansprechen, den ich nicht gerne auslassen möchte. Und zwar geht es um Dankbarkeit in der Erziehung. Sollten Kinder zu Dankbarkeit angehalten werden?
Okay, ich sage als erstes ja, finde ich ja, also finde ich schon. Und aus dem einfachen Grund, weil ich denke, dass darin eine Chance besteht, dass man auch sowas wie Demut lernen kann, nämlich, dass man von anderen etwas Gutes erfährt, auf das man kein Recht hat, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man sich auch nicht erarbeitet hat und weil darin eine Chance bestehen kann, zu lernen, dass man nicht alleine auf der Welt ist. Dahinter steht aber ein Dankbarkeitsbegriff, der sozial gedacht ist und für den eben das Erinnern und Erwidern sehr wichtig ist.
Ja, das sehe ich genauso wie Herr Dinkel gerade. Ich finde auch, und nicht nur Kinder, ich finde überhaupt, dass man Menschen dahin im Grunde, Dankbarkeit ist ein Bewusstseinszustand, ja, eine spezifische Perspektive auf die Welt zu haben. Also weil Danken ist eben eine Gehirn- und eine Emotionspflege, ja, die hochgradig auch statistisch korreliert ist mit sozialer Kompetenz, mit Zwischenmenschlichkeit, mit Lernen, mit Wachstum, haben wir ja, mit Sinnlichkeit, Kunst. Also das heißt, wir haben sehr viele Komponenten, die hier statistisch miteinander verbunden sind. Und deshalb ist Dankbarkeit natürlich auch wirklich ein unglaublich schöner Bewusstseinszustand, der vielleicht politisch in den letzten Jahrhunderten dann legitimieren sollte, soziale Hierarchien legitimieren soll, es mag alles sein, aber diesen Bewusstseinszustand zu pflegen im Umgang miteinander, mit Freunden, mit Freundinnen, mit Kindern. Ja, ich glaube, das gilt für viele Menschen.
Muss ich meinen Eltern dann dankbar sein, dass sie sich um mich gekümmert haben?
Ja, kommt drauf an, wie sie sich gekümmert haben, ja.
Also, ich kann die Schweizer Moralphilosophin Barbara Bleisch da zitieren. Die hat ja 2018 ein Buch geschrieben. Das hat einen Aufschrei ausgelöst, weil es den Titel trägt, Warum wir unseren Eltern nichts schulden. Und da plädiert sie für Freiheit statt Pflicht und Schuldigkeit.
Aber das ist doch jetzt auch ein interessanter Gedanke, weil die Frage, ob Dankbarkeit und Schuldigkeit an der Stelle das Gleiche ist, das ist ja jetzt erstmal noch, sei ja nochmal sehr dahingestellt. Und Frau Bleisch hat ja eben an der Stelle auch die wichtige Frage eben gestellt, was bedeutet es denn, jemandem etwas zu schulden? Also da geht es ja nicht nur darum, jemandem dankbar zu sein oder den eigenen Eltern diese Dankbarkeit irgendwie verpflichtend zur Verfügung zu stellen, indem ich sie vielleicht pflege oder indem ich mich auf eine gewisse Weise immer um sie bemühe und kümmere, sondern die Frage ist ja da tatsächlich die Praxis. Also was bedeutet es, jemandem dankbar zu sein und das dann auch in einer bestimmten Art und Weise zum Ausdruck zu bringen? Also ich kann vielleicht ja auch meinen Eltern dankbar sein, obwohl sie schon gestorben sind. Oder ich kann mich sehr um sie kümmern und ihnen trotzdem nicht dankbar sein. Also da würde ich eben auch sagen, da gibt es diese Frage nach dem Bewusstsein, von dem wir noch gar nicht wissen, ob es da ist, selbst wenn sich ein Mensch möglicherweise so verhält, als wäre er oder sie dankbar. Und das kommt mir da doch deutlich zu kurz, wenn ich diese Frage sozusagen mit Ja oder Nein beantworten müsste, sondern diese differenzierte Überlegung, wie funktioniert eigentlich ein Verhältnis von Eltern zu Kindern, in welchem Alter auch immer, das nicht so sehr von diesen moralischen Imperativen, jetzt sind wir doch wieder dabei, geprägt ist, indem wir da uns irgendeinem Ritus gemäß verhalten, sondern indem wir uns viel mehr fragen, was findet hier eigentlich statt? Was ist das für eine Beziehung, die wir pflegen wollen? Also ich fand den Begriff der Pflege gerade sehr schön. Also welche Anlässe schaffe ich eigentlich, in denen diese Frage nach Dankbarkeit überhaupt auftaucht? Und dann sind wir eben in einem ganz anderen Feld unterwegs, dass vielleicht auch diese Frage nach Schuldigkeit gar nicht so provokant aufkommen lassen muss.
Aber dieser Reflex von Eltern zu sagen zu ihren Kindern, wenn sie das und jenes nicht machen und ich spuren, weil sie doch so viel für sie tun, du bist undankbar.
Genau, aber da steht ja dann wieder der Gedanke im Raum, dass man sagt, okay, das ist eine Erwiderung, die sozusagen diesem ökonomischen Grundprinzip gedient, dass man eine Gerechtigkeit in dem Sinne herstellt, indem man mit gleichem Maß sozusagen die eine Handlung gegen die andere aufwiegt und sagt, wenn ich das tue, dann muss ich das andere tun. Und wenn meine Kinder mir erzählen würden, dass sie bestimmte Dinge für mich nicht tun wollen, würde ich erstmal fragen, warum nicht? Also was ist der Grund für bestimmte Verhaltensweisen und wie lässt sich vielleicht auch nicht nur über quantitative oder meine eigenen Maßstäbe eine Form von Gleichmaß herstellen, sondern auch über die Thematisierung der eigenen Beziehung. Wie bin ich vielleicht auch als Eltern verantwortlich für die Entscheidung, Kinder in die Welt gesetzt zu haben? Die schulden mir erstmal gar nichts. Mhm. Und dann ist es die Frage, was möchte ich aber trotzdem erreichen in der Beziehung, dass meine Kinder, und da sind wir vielleicht bei einem Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben, freiwillig eine Form von Dankbarkeit in ihrer Haltung zum Ausdruck bringen, weil sie den Eindruck haben, dass ich etwas mit Absicht für sie Gutes getan habe, für das sie wirklich dankbar sind und eben nicht nur sich dankbar zeigen müssen.
Also dieser Begriff der Undankbarkeit, der bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir sollten dieses Wort komplett abschaffen und streichen, oder?
Zumindest als Vorwurf.
Wir sind ja gut, aber es bedeutet ja, wenn jemand sich beklagt über Undankbarkeit, dann bedeutet das, der andere Mensch hat nicht gesehen, dass ich etwas Besonderes für ihn getan habe, weil er sich nicht bedankt hat. In dem Moment, wo man sich bedankt für irgendwas, dann wird ja völlig klar, dass man wahrgenommen hat und gewertschätzt hat, was der andere Mensch gemacht hat. Und wenn wir eben diese Wahrnehmung nicht bekommen oder diese Wertschätzung nicht bekommen, dann ist es so, als ob der andere Mensch das überhaupt nicht wahrgenommen hat.
Ich würde den Begriff.
Deshalb ist es so schön eigentlich, sich auch zu bedanken bei anderen und nicht nur in sich die Reflexionsfähigkeit zu schulen oder so, sondern eben auch sich bedanken, weil in dem Moment, wo man sich tatsächlich aus tiefstem Herzen wirklich ernsthaft mit sich selbst verbunden bedankt bei jemand anders, dann ist es völlig klar, dass man es wahrgenommen hat, was der andere Mensch gemacht hat.
Ich würde Undankbarkeit nicht komplett streichen, weil da steckt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, revolutionäres Potenzial darin, indem man eben bestimmte Dankbarkeitserwartungen nicht erfüllt. Und ich hatte das Beispiel der Behindertenbewegung. Ein bewusst undankbares Verhalten kann unter Umständen eben auch auf Missstände hinweisen.
Eine ganz kurze Schlussrunde. Wofür sind Sie dankbar, Frau Schmidt?
Für meine Familie.
Wofür möchten Sie auf keinen Fall Danke sagen müssen, Frau Brumbadri?
Vielleicht für das, was eben selbstverständlich ist, ja.
Wann erscheint Ihre kurze Geschichte der Dankbarkeit, Herr Dinkel?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe nächstes Jahr. Da wäre ich wirklich dankbar, wenn das stimmt.
Von Thanks bis Gott sei Dank. Wie wertvoll ist Dankbarkeit? Das war unser Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Neurowissenschaftlerin und Lernforscherin Professor Dr. Michaela Brumbadri von der Universität Trier, dem Historiker Professor Dr. Jürgen Dinkel von der Universität Leipzig und der Philosophin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Ina Schmidt. Vielen Dank Ihnen fürs Mitreden und fürs Zuhören, sagt Marion Theis.